Lambda Performance und Cold Starts verstehen. Ein Endpunkt antwortet in 40 Millisekunden, beim nächsten Aufruf in 900 am Code hat sich nichts geändert und das Monitoring meldet keinen Fehler. Der Unterschied liegt allein darin, ob AWS Lambda eine vorhandene Execution Environment wiederverwenden konnte oder eine neue erzeugen musste. Und jede Millisekunde Arbeit, die außerhalb des Händlers passiert, bezahlt der erste Aufrufer dieser neuen Umgebung, vollständig und sichtbar. Dieser Ausreißer heißt Cold Start und sein schlechter Ruf ist unverdient. Er ist weder ein Bug noch das Zeichen einer schlecht gebauten Funktion, sondern eine direkte Folge des Ausführungsmodells von Lambda. Wer dieses Modell einmal durchschaut hat, dem zerfällt das diffuse, manchmal lahm in eine Handvoll konkreter Stellschrauben und ein paar hartnäckige Fehlannahmen sortieren sich gleich mit aus. Was bei einem Cold Start wirklich passiert? Lambda führt deinen Code nicht in einem dauerhaft laufenden Prozess aus, sondern in einer sogenannten Execution Environment. Das ist eine isolierte, kurzlebige Laufzeitumgebung, die Lambda bei Bedarf erzeugt, eine Weile am Leben hält und irgendwann wieder wegwirft. Der Lebenszyklus dieser Umgebung besteht aus drei Phasen: Init, Invoke und Shutdown. Ein Cold Start ist nichts anderes als die Init-Phase einer frisch erzeugten Environment. Dabei passiert einiges, bevor deine eigentliche Logik überhaupt anläuft. Lambda lädt deinen Code herunter, aus einem internen Speicher bzw. bei Container-Images aus der Registry. Die Runtime wird initialisiert, also zum Beispiel der Node. JS-Prozess hochgefahren. Dein Function-Init-Code läuft. Alles, was du außerhalb des Händlers auf Modulebene geschrieben hast. Imports. Das Anlegen von SDK-Clients. Das Einlesen von Konfigurationen. Erst danach folgt die Invoke-Phase, in der dein Händler mit dem konkreten Event aufgerufen wird. Ein wichtiges Detail für die Praxis. Die Init-Phase hat einen harten Timeout von 10 Sekunden. Wer teure Arbeit auf Modulebene erledigt, kann diese Grenze tatsächlich reißen, dazu später mehr. Nach dem Invoke wirft Lambda die Umgebung nicht sofort weg. Sie wird eingefroren, frozen, und bei einem weiteren Aufruf innerhalb kurzer Zeit wieder aufgetaut, thawed. Dann sprechen wir von einem Warm Invoke, die komplette Init-Phase entfällt, weil Runtime und Init-Code bereits gelaufen sind. Es läuft nur noch dein Händler. Das ist der Grund, warum derselbe Endpunkt mal 40 und mal 900 Millisekunden braucht. Der Unterschied ist schlicht, ob eine warme Environment bereitstand oder eine neue erzeugt werden musste. Das Diagramm macht den zentralen Punkt sichtbar. Der teure Teil, Download, Runtime Init, Function Init, passiert nur auf dem Cold-Pfad. Die Init-Duration, die du gleich noch in den Logs findest, ist genau die Summe dieser drei Schritte. Bei jedem Warm-Invoke springt Lambda direkt zum Handler. Der erste Hebel, das Bundle klein halten. Der offensichtlichste Beitrag zum Cold Start ist die Zeit, die es braucht, deinen Code zu laden und die Module zu parsen. Je größer das Bundle und je verzweigter der Import-Graph, desto länger dauert das. Das klingt banal, aber ich sehe regelmäßig Deployment-Pakete von mehreren Megabyte, in denen ein komplettes SDK, drei Datumsbibliotheken und ungenutzte Teile eines Frameworks mitreisen. Die pragmatische Antwort heißt Bundling mit Tree-Shaking. Ein Bundler wie S-Build wirft alles raus, was nicht tatsächlich erreicht wird, und schnürt den Rest zu einer kompakten Datei. Ein typischer Aufruf sieht so aus. Zwei Dinge sind hier bewusst gewählt. Das Target ist Node 18. Die zu diesem Zeitpunkt aktuelle LTS-Runtime von Lambda. Und das AWS SDK V3 wird über -external@abls-sdk aus dem Bundle herausgehalten, weil es in der Node 18 Runtime ohnehin vorinstalliert ist. Es mit einzupacken würde das Paket nur unnötig aufblähen, ohne einen Vorteil zu bringen. Wer mit AWS SAM oder dem CDK arbeitet, muss sich um den Aufruf oft nicht selbst kümmern. Das Construct Node.js Function nutzt S-Build intern und bündelt automatisch. Der Punkt bleibt derselbe. Weniger Code und weniger Dependencies bedeuten kürzeren Download und schnelleres Modulladen und damit einen kürzeren Cold-Start. Der zweite Hebel, Init-Code an die richtige Stelle. Jetzt kommt der Teil, der in der Praxis den größten Unterschied macht und gleichzeitig am häufigsten falsch gemacht wird. Wo legst du deine Clients und Verbindungen an? Alles, was du auf Modulebene außerhalb des Händlers schreibst, läuft genau einmal pro Execution Environment in der Init-Phase. Bei jedem folgenden Warm-Invoke wird das Ergebnis wiederverwendet. Genau dorthin gehört daher alles, was wiederverwendbar und über Aufrufe hinweg stabil ist. SDK-Clients, Datenbankpools, gepasste Konfiguration. Der DynamoDB-Client wird hier einmal erzeugt und bleibt danach in der Umgebung erhalten. Jeder warme Invoke greift auf dieselbe Instanz zu, inklusive der bereits aufgebauten HTTP-Verbindungen. Genau hier liegt ein oft übersehener Vorteil des AWS SDK V3. HTTP Keep Alive ist standardmäßig aktiv. Die TCP und TLS Handshakes fallen also nur beim ersten Aufruf an und werden danach wiederverwendet. Ein kurzer, aber praxisrelevanter Hinweis zur Migration: Beim älteren AWS SDK V2 war Keep Alive nicht automatisch an. Dort musst du die Umgebungsvariable AWS Node.js Connection Roys Enabled ist gleich 1 setzen, verfügbar ab V2463.0, um dasselbe Verhalten zu bekommen. Wer noch V2-Code betreibt, sollte das prüfen, es ist eine der billigsten Latenzverbesserungen überhaupt. Lazy Init für das, was nicht jeder Invoke braucht. Nicht jede Ressource sollte in die Init-Phase. Wenn du eine teure Verbindung nur in einem von 20 Aufrufen tatsächlich brauchst, verlängert ihr Aufbau auf Modulebene jeden einzelnen Cold Start, auch die, die sie nie nutzen. Hier lohnt sich Lazy Init. Die Ressource wird erst beim ersten tatsächlichen Bedarf erzeugt und danach für die Lebensdauer der Environment gekacht. Der ist gleich Operator sorgt dafür, dass der Pool nur ein einziges Mal aufgebaut wird. Beim ersten Aufruf, der ihn wirklich braucht, entsteht eine kleine Verzögerung. Dafür bleibt die Init-Phase schlank und schnell, und alle Invokes, die den Pool nicht benötigen, zahlen nichts dafür. Es ist die Balance zwischen alles vorab und alles pro Aufruf, und die richtige Grenze hängt davon ab, wie oft eine Ressource tatsächlich gebraucht wird. Der dritte Hebel, Memory, ist auch CPU. Das ist die Stellschraube, die am meisten unterschätzt wird, weil sie missverständlich benannt ist. Der Konfigurationswert heißt Memory Size und lässt sich zwischen 128 MB und 10.240 MB in 1 MB Schritten einstellen. Aber er steuert eben nicht nur den Speicher. CPU wird linear proportional zum Memory zugeteilt. Bei genau 1769 MB bekommt deine Funktion eine vollständige vCPU. Am oberen Ende stehen bis zu 6 vCPUs zur Verfügung. Das hat unmittelbare Konsequenzen. Eine Funktion, die CPU-gebundene Arbeit leistet, JSON parsen, Kryptographie, Datenaufbereitung, wird mit mehr Memory schneller, obwohl sie den zusätzlichen Speicher gar nicht braucht. Und interessanterweise gilt das auch für den Cold Start selbst. Das Laden und Initialisieren der Runtime ist CPU-Arbeit, die von mehr zugeteilter Rechenleistung profitiert. Der Fehler, den ich hier am häufigsten sehe, ist eines von zwei Extremen. Entweder bleibt die Funktion aus Sparsamkeit bei 128 MB und ist dadurch bei CPU-Last unnötig langsam, oder jemand schraubt das Memory blind auf ein hohes Niveau, in der Hoffnung, dass viel hilft viel. Beides ist Raten. Mehr Memory kostet mehr pro Millisekunde. Und ab einem bestimmten Punkt bringt es keinen Latenzgewinn mehr, weil die Funktion nicht mehr CPU, sondern I.O. gebunden ist. Dann wartest du auf eine Datenbank oder eine externe API, und da hilft keine zusätzliche vCPU. Die einzige seriöse Antwort ist Messen. Für genau diesen Zweck gibt es das Open-Source-Tool AWS Lambda Power Tuning, das deine Funktion mit verschiedenen Memory-Werten durchprobiert und Kosten gegen Latenz aufträgt. Statt zu raten, siehst du die tatsächliche Kurve für deine konkrete Workload und wählst den Punkt, der zu deinem Ziel passt. Der vierte Hebel, Provisioned Concurrency für planbare Latenz. Manchmal reicht es nicht, den Cold Start zu verkürzen. Du willst ihn für bestimmte Funktionen ganz vermeiden. Das ist der Fall bei latenzkritischen, gut vorhersehbaren Lasten. Eine Funktion hinter einem Login-Flow, ein Endpunkt, der werktags um 9 Uhr eine planbare Lastspitze bekommt. Dafür gibt es Provisioned Concurrency. Du konfigurierst über Provisioned Concurrent Executions eine Anzahl von Environments, die Lambda dauerhaft vorinitialisiert bereithält, mit bereits gelaufener Init-Phase. Aufrufe treffen dann auf eine warme Umgebung, ohne dass ein Cold Start entsteht. Wichtig ist das Detail, dass Provisioned Concurrency auf einem Alias oder einer konkreten Version konfiguriert wird, nicht auf $latest. Wer diese Environments zusätzlich an eine schwankende Last anpassen will, kann sie über Application Autoscaling dynamisch skalieren. Das kostet allerdings bares Geld, und zwar lastunabhängig, vorgehaltene Environments werden auch dann berechnet, wenn sie im Leerlauf stehen. Provisioned Concurrency ist deshalb kein Allheilmittel, das man über jede Funktion legt, sondern ein gezieltes Werkzeug für die wenigen Stellen, an denen planbare, niedrige Latenz den Aufpreis rechtfertigt. Für die meisten Hintergrund- und eventgetriebenen Funktionen ist der gelegentliche Cold Start völlig unkritisch. Dort wäre Provisioned Concurrency verschenktes Geld. Eine Randnotiz, weil die Frage in Reviews oft kommt: Für Java gibt es seit Ende 2022 zusätzlich Lambda Snapstart, das über einen Snapshot der initialisierten Umgebung arbeitet. Für Note: JS ist das derzeit kein Thema. Snapstart ist zu diesem Zeitpunkt eine Java-only-Option. Für unsere TypeScript-Funktionen bleiben die Hebel oben die relevanten. Messen, nicht vermuten. Der rote Faden durch all diese Hebel ist derselbe: Ohne Messung bleibt jede Optimierung ein Bauchgefühl. Zum Glück liefert Lambda die entscheidenden Zahlen frei Haus. Jeder Invoke schreibt eine REPORT-Zeile in die CloudWatch-Logs und bei einem Cold Start enthält sie ein zusätzliches Feld. Das Feld initDuration erscheint ausschließlich bei einem Cold Start. Es ist genau die Zeit für Download, Runtime Init und deinen Function Init Code. Findest du diese Zeile in den Logs, weißt du zweierlei. Erstens war das ein Cold Start. Zweitens siehst du an der Zahl, wie teuer deine Init-Phase tatsächlich ist. Steigt initDuration in Richtung Sekunden, ist das ein deutliches Signal, dass zu viel auf Modulebene passiert. Wer tiefer schauen will, aktiviert AWS X-Ray. Dort taucht die Initialisierung als eigenes Subsegment im Trace auf, sauber getrennt von der Handlerzeit. Das ist besonders wertvoll, wenn du herausfinden willst, ob deine Latenz aus dem Cold Start kommt oder aus einem langsamen Downstream-Aufruf im Handler. Zwei völlig unterschiedliche Probleme, die im reinen Gesamtwert nicht auseinanderzuhalten sind. Die Hebel im Überblick. Wenn ich die konkreten Stellschrauben zusammenfassen soll, ergibt sich eine kompakte Liste, die ich in Reviews gerne als Checkliste verwende. Bundle klein halten mit S-Build und Treeshaking, das in der Runtime vorhandene AWS-SDK als external markieren. Wenige Dependencies einsetzen und den Import Graph bewusst schlank halten. Wiederverwendbare Clients und Verbindungen außerhalb des Händlers anlegen und über Warm Invokes wiederverwenden. Lazy Init für teure, selten genutzte Ressourcen, damit die Init-Phase schlank bleibt. Memory als CPU-Regler verstehen und empirisch tunen. Mit Lambda Power Tuning statt Bauchgefühl. Provisioned Concurrency gezielt für die wenigen latenzkritischen, planbaren Funktionen einsetzen. Init Duration in CloudWatch und X-Ray messen, statt zu vermuten. Fazit: Cold Starts sind kein Makel, sondern eine Eigenschaft des Ausführungsmodells von Lambda, und genau deshalb sind sie steuerbar, sobald man das Modell versteht. Die Init-Phase läuft einmal pro Execution Environment, warme Invokes überspringen sie, und fast alles, was du an der Latenz drehen kannst, hängt daran, wie schwer oder leicht du diese Init-Phase machst. In der Praxis gibt es hier keine einzelne große Lösung. Was wirkt, ist ein Zusammenspiel kleiner, verständlicher Entscheidungen. Ein schlankes Bundle, Clients an der richtigen Stelle, ein sinnvoll gewählter Memory-Wert und nur dort, wo es sich wirklich lohnt, Provisioned Concurrency. Und darüber steht immer das Messen. Wer die Init-Duration im Blick behält, verwandelt das diffuse, manchmal lahm, in eine Zahl, an der man arbeiten kann. Das ist der eigentliche Gewinn. Aus einem Bauchgefühl wird ein Engineering-Problem mit klaren Hebeln. Im größeren Bild bleibt Lambda nur ein Baustein. API, Persistenz, Identität, asynchrone Verarbeitung und Beobachtbarkeit müssen gemeinsam betrachtet werden. Eine schnelle Funktion allein ergibt noch kein belastbares System.